Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 19. Mai 2023, gleich dem 29. Ordibehesht 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian erörtert mit UNO-Generalsekretär diverse Themen. Iran weist Besorgnis der USA über Ausweitung der Zusammenarbeit mit Russland und Pakistan zurück. Israelische Knesset drängt auf Gesetz, das das Hissen der palästinensischen Flagge in der Öffentlichkeit verbietet. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian erörtert mit UNO-Generalsekretär diverse Themen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hat in einem Telefongespräch mit dem UNO-Generalsekretär am Donnerstagnachmittag Ortszeit regionale und internationale Themen sowie den jüngsten Stand der Gespräche zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA besprochen. Im Gespräch mit Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär, bewertete Hossein Amir Abdullahian die Afghanistan-Konferenz in Doha, die auf Initiative von Guterres stattfand, als positiv und sprach dabei auch die hohe Zahl afghanischer Flüchtlinge in Iran an und erklärte, dass ihre Zahl bei mehr als 5 Millionen liegt. Er fügte hinzu, die Bewältigung dieser riesigen Zahl von Flüchtlingen erfordere internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung. Er würdigte die Rolle und Unterstützung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen bei der Herstellung des regionalen Dialogs und fügte hinzu, wir begrüßen Ihre Idee für das Treffen der Außenminister der Länder der Region. Der Chefdiplomat der Islamischen Republik Iran ging dabei auch auf den Jemen-Konflikt ein und äußerte die Hoffnung, dass der Krieg und die Blockade des Jemen so schnell wie möglich enden. Des Weiteren erläuterte Amir Abdullahian die Position der Islamischen Republik Iran zum Ukraine-Krieg und betonte, dass Teheran gegen diesen Krieg sei und äußerte die Hoffnung, dass die beiden Konfliktparteien auf dem Weg des Dialogs zurückkehren und das Ende des Krieges und die Herstellung von Frieden erleben würden. Der iranische Außenminister bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA als konstruktiv. Amir Abdullahian wies ferner auf die jüngsten Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Gaza hin, bezeichnete das Vorgehen der extremistischen Besatzungsregierung als ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Region und betonte, die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass diese unmenschlichen Handlungen des zionistischen Regimes von den palästinensischen Widerstandsgruppen nicht toleriert werden. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte Iran ein wichtiges Land in der Region und begrüßte die Wiederbelebung der diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Riad und erklärte, dass diese Entwicklung der Beginn einer Stärkung konstruktiver Beziehungen in der Region sein könnte. Iran weist Besorgnis der USA über Ausweitung der Zusammenarbeit mit Russland und Pakistan zurück. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die von der Joe Biden-Regierung geäußerten Bedenken hinsichtlich der Ausweitung der Handelskooperation Teherans mit anderen Staaten als ungerechtfertigt und ungültig zurück und sagte, die jüngsten Abkommen mit Russland und Pakistan stünden im Einklang mit der Betonung der Politik der guten Nachbarschaft Irans. Nasser Kanani schrieb in einem am Donnerstag auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag, dass die Unterzeichnung eines Abkommens über die Fertigstellung der Rasht-Astara-Eisenbahnstrecke, an der auch der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin per Videokonferenz teilgenommen hätten, sowie die Einweihung gemeinsamer Grenzprojekte in Anwesenheit von Raisi und dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif Teil der nachbarschaftsorientierten Politik Irans sind. Er betonte, dass eine solche Strategie auf Zusammenarbeit für gemeinsame Sicherheit, Entwicklung und Wohlergehen beruhe. Kananis Äußerungen erfolgten, nachdem der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums seine Besorgnis über die jüngste Vereinbarung zwischen Iran und Russland über den Bau der Rasht-Astara-Eisenbahn geäußert hatte. Einen wichtigen Abschnitt des Nord-Süd-Korridors, der Südasien mit Nordeuropa verbindet. Alle Schritte oder Projekte, die unternommen werden, um die Sanktionen zu umgehen, sind für uns natürlich zutiefst besorgniserregend, sagte Vedant Patel auf einer Pressekonferenz am 17. Mai. Das am Mittwoch unterzeichnete Abkommen würde die Fertigstellung eines strategischen Teils des Korridors erleichtern, der sich über 162 Kilometer erstreckt und die nordiranische Stadt Rasht mit Astara verbindet, das an der Grenze zur Republik Aserbaidschan liegt. Darüber hinaus haben der iranische Präsident und der pakistanische Premierminister am Donnerstag den Pishin-Mand-Einzelhandelsmarkt an einem Grenzübergang zwischen den beiden Nachbarn eingeweiht. Der Einzelhandelsmarkt wurde am Grenzübergang eröffnet, der die südöstliche Stadt Pishin in Iran mit der südwestlichen Stadt Mand in Pakistan verbindet. Israelische Knesset drängt auf Gesetz, das das Hissen der palästinensischen Flagge in der Öffentlichkeit verbietet. Israelische Abgeordnete drängen beim jüngsten Durchgreifen der rechtsextremen israelischen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu auf einen neuen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass das Zeigen der palästinensischen Flagge mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden soll. Das Gesetz wird von Mitgliedern der Hardliner-Partei Jewish Power unterstützt und besagt, dass drei oder mehr Personen, die die Flagge der von ihnen als feindlich bezeichneten Einheit schwenken, als verbotene Zusammenkunft gelten und daher strafbar sind. Die israelische Knesset-Parlament hat bereits über eine vorläufige Genehmigung des Gesetzentwurfs abgestimmt und benötigt zur Verabschiedung noch drei weitere Stimmen. Seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres als rechteste Regierung in der Geschichte des israelischen Regimes hat Netanyahus Kabinett eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die darauf abzielen, die rechtsextreme Gesellschaft in den besetzten Gebieten zu besänftigen. Unterdessen hat die im Gazastreifen ansässige Hamas-Widerstandsbewegung den Plan des israelischen Parlaments, palästinensische Flaggen von öffentlichen Plätzen zu verbannen, kritisiert und erklärt, dass dieser Schritt im Einklang mit dem Religionskrieg stehe, den die amtierende faschistische israelische Regierung gegen die Palästinenser führt. Die Annahme eines solchen Gesetzentwurfs in einer vorläufigen Lesung würde den israelischen Besatzungstruppen grünes Licht geben, die Rechte des palästinensischen Volkes weiter zu verletzen, hieß es in einer Erklärung am Donnerstag. Die Widerstandsbewegung forderte weltweite Organisationen dazu auf, das palästinensische Volk in seinem Streben nach Befreiung und Unabhängigkeit zu unterstützen. China, Gipfeltreffen mit zentralasiatischen Staats- und Regierungschefs läutet neue Ära der Beziehungen ein. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat ein zweitägiges Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der zentralasiatischen Länder als den Beginn einer neuen Ära der Beziehungen begrüßt. Der chinesische Staatschef machte diese Bemerkungen am Donnerstag, als er bei einem Willkommensbankett für zentralasiatische Staats- und Regierungschefs am China-Zentralasien-Gipfel teilnahm, während Peking bestrebt ist, seine Reichweite auf eine strategisch wichtige Region auszudehnen, die seit langem als Russlands Einflussbereich gilt. Da Moskaus Einfluss in Zentralasien nach dem Krieg in der Ukraine offenbar geschwächt ist, hofft Peking, die Beziehungen mit der Region durch den Gipfel, der von Donnerstag bis Freitag in der nordwestlichen antiken chinesischen Stadt Jian stattfindet, zu vertiefen. Xi'an ist das historische östliche Ende der Sardenstraße, eines Netzwerks eurasischer Handelsrouten, das vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts aktiv war und China über Zentralasien mit Europa verband. Ich bin zuversichtlich, dass der morgige Gipfel mit unseren gemeinsamen Anstrengungen ein voller Erfolg wird und eine neue Ära der Beziehungen zwischen China und Zentralasien einläuten wird, sagte Xi und fügte hinzu, dass die Stärkung der Beziehungen eine strategische Entscheidung sei. Eröffnen Sie gemeinsam mit uns eine glänzende Zukunft der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien, sagte er weiter und fügte hinzu, dass er davon überzeugt sei, dass der Gipfel, der von äußerst relevant sei, ein voller Erfolg sein werde. Zu den besuchenden Spitzen zählen der kasachische Präsident Kasim Jomart Tokayev, der kirgisische Präsident Sadir Japarov, der tadschikische Präsident Emomali Rahmon, der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedow und der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev. Die zweitägige Veranstaltung bringt Staats- und Regierungschefs dieser Länder zum ersten persönlichen Treffen mit einem chinesischen Präsidenten zusammen, seit sie nach dem Fall der Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood-e Azad mit dem Titel Ishqast, das heißt, es ist Liebe.
غزل آره تو عاشق حسن تو تو عاشق حسن تو من دل و دیوانه من دل و دیوانه و از مسجد و میخانه و از کعبه و بتخانه مقصود خدا عشق است باقی همه افسانه باقی همه افسانه باقی همه افسانه جهان من ای قبله جان من ای جان و جهان من ای قبله جان من دیدار تو می‌بینم دیدار تو می‌بینم در کعبه و بتخانه در کعبه و بتخانه و از مسجد و میخانه و از کعبه و بتخانه مقصود خدا عشق است باقی همه افسانه باقی همه افسانه باقی همه افسانه باقی همه افسانه
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Liebe Hörerfreunde, wir sind weiterhin in Shiraz, dieser schönen und historisch bedeutenden Stadt in Iran, von der so viel zu berichten ist, dass es nicht in einer Sendung unterbracht werden kann. Aufgrund der Fülle historischer und kultureller Schätze wurde Shiraz auch von der UNESCO in die Liste der kulturell bedeutenden Städte in der Welt aufgenommen. Heute wollen wir nun unsere kleine Berichterstattung fortsetzen und Ihnen wieder einige historische, religiöse und kulturelle Sehenswürdigkeiten dieser Stadt vorstellen. Wir hoffen, es interessiert Sie und Sie begleiten uns wieder. Die Provinz Fars wartet mit mehr als 300 historischen Städten, Denkmälern und Werken auf, wodurch sie sich unter den 31 iranischen Provinzen an die erste Stelle gebracht hat. Diese historischen Denkmäler sind vor allem in Shiraz und in der Umgebung dieser Stadt besonders vielzählig und sehenswert. Wir können die zahlreichen historischen Städte in zwei Abschnitte, nämlich einen vor und einen nach dem Erscheinen des Islams, einteilen. Zu den historischen Städten und Denkmälern aus der Zeit vor dem Islam gehören zum Beispiel Qasr-e Abu Nasr, Galle Pahandar und die Sassaniden-Reliefs, die außerhalb der Stadt Shiraz zu finden sind. Unter diesen antiken Denkmälern der vorislamischen Zeit fand vor allem die Qasr-e Abu Nasr eine große Beachtung unter den Iranreisenden früherer Zeit. Weltreisende und Forschungsreisende wie der Franzose Jean-Baptiste Tavernier 1605 bis 1689, Jean Chardin 1643 bis 1713, Petrus Bizarro 16. Jahrhundert, Madame Jane Henriette Dieu Lafoy 1851 bis 1915 und der englische Orientalist Edward Brown 1862 bis 1926 haben bei ihren Reisen nach Iran von der Größe der Rasre Abu Nasr berichtet. Die Ruinen der Rasre Abu Nasr, eines ehemaligen Königspalastes, finden wir heute in einer Entfernung von 8 Kilometer östlich von Shiraz auf einem Hügel. Den Ausgrabungen zufolge, die in den Jahren 1932 und 1933 durchgeführt worden sind, wurden die ersten Gebäude dieses historischen Ortes in der Zeit der Achämeniden errichtet. Und auch von den Arsakiden finden sich Ruinen einst mächtiger Bauten und ebenso haben auch die Sassaniden diese Gebäude genutzt. Die ältesten Entdeckungen, die bei diesen Ausgrabungen gemacht wurden, gehen auf die Zeit der Achämeniden, Seleukiden und Arsakiden zurück, also auf das 6. bis 2. Jahrhundert vor Christus. Liebe Hörerfreunde, im Osten von Shiraz, etwa 6 Kilometer entfernt von der Rasre Abu Nasr, in der Gegend des Imam Sadr Ibrahim, finden wir die Basreliefs von mehreren iranischen Königen in die Felsen der hier niedrigen Berge eingehauen, die aus der Sassanidenzeit stammen und als Barme Delak bekannt sind. Dieser Ort ist aufgrund seiner schönen Natur und des angenehmen Klimas seit langem als Ausflugsort für die Menschen der Provinz Fars bekannt. Die Ral-e-Pahandar, eine ehemalige Festung, stammt auch aus der Achämenidenzeit und liegt nordöstlich von Shiraz auf einem Berg in einem Waldgelände. Es scheint so, als ob diese Festung einst als Bewachungsanlage und zum Schutze der Stadt Shiraz vor Feinden diente. Die Lage dieser Festung ermöglicht, dass man die gesamte Ebene von Shiraz von hier aus überblicken kann. In dieser Festungsanlage gibt es tiefe Brunnen, die den Brunnenanlagen aus der Achämenidenzeit ähnlich sind. General Sir Percy Sykes schrieb in seinem Reisebericht über Iran 1902 unter dem Titel 10.000 Meilen in Persien, insbesondere über diese Festung und die tiefen Brunnen in ihr. Das wertvolle antike Kulturerbe in Shiraz ist natürlich nicht auf das beschränkt, über das wir hier Ihnen bisher berichtet haben. Hier nun weitere ehrenswerte historische Kulturdenkmäler. 60 Kilometer nördlich von Shiraz im Bezirk von Marvdash finden wir am Fuße des Berges Kuhe Rahmat die antiken Spuren einer großen iranischen Kulturstätte, welche die prachtvollen Künste der Menschen dieses Landes 5 Jahrhunderte vor Christus Geburt offenbart. Dieser Ort war einst die Residenzstadt vieler persischer Herrscher. In Iran bezeichnet man diesen Ort mit dem Namen Tacht-e-Jamschid, das bedeutet Thron des Jamschid. Von anderen Völkern wird dieser historische Ort mit dem griechischen Namen Persepolis, das bedeutet Stadt der Perser, bezeichnet. Die altpersische Name des Ortes ist Parsa. Diese bedeutende historische Stätte ist ein Komplex, der eins von zahlreichen prachtvollen Palästen und Gebäuden, von denen jedes eine besondere Bestimmung hatte, gebildet wurde. Heute können wir nur noch die Ruinen dieser einstigen Prunkstätte persischer Könige bewundern.
aber die besondere Architektur und die mächtigen Säulen der Thronsäle bezeugen, dass dieser Ort die zeremonielle Hauptstadt der iranischen Herrscher zur Zeit der Achämeniden-Dynastie war und einst für den Empfang von Gästen aus anderen Ländern gebaut wurde. Die Fläche, auf der diese große Kulturstätte errichtet ist, beträgt 125.000 Quadratmeter. Für die Errichtung dieses bedeutenden Ortes wurde einst eine 8 bis 18 Meter hohe Terrasse von 300 mal 500 Metern angelegt, die das abfallende Gelände am Berghang zur Ebene von Marvdasht ausgleichen sollte. Auf dieser riesigen Terrasse finden wir heute also noch die Reste ehemaliger großer und kleiner Paläste, Säulenhallen und des königlichen Schatzhauses sowie der Befestigungsmauern und Schutzwälle. Der Zugang zur Palaststadt Taght-e-Jamschid erfolgt über 111 niedrige und breite Stufen. Den historischen Zeugen zufolge war Taght-e-Jamschid oder wie es in der griechischen Sprache heißt Persepolis die Residenz von König Darius I., geboren 549 v. Chr. Der Bau der großen Paläste von Persepolis begann in der Zeit von Darius I., 513 v. Chr. Und zog sich über 150 Jahre hin. Alexander der Große hat dann im Jahr 331 v. Chr., also etwa 200 Jahre später, aus Groll und Eifersucht über die große iranische Kultur Persepolis vollkommen in Brand gesetzt. Außer den steinernen Säulen ist nichts geblieben, auch die Ziegelwände wurden zerstört. Aber trotz dieser großen Zerstörung zeugen die verbliebenen Reste der mächtigen und schwindelerregend hohen Säulen und der kunstvollen Steinreliefs sowie weitere prachtvolle Ausschmückungen von der erstaunlichen Baukunst und Größe der iranischen Künstler und Handwerker in vergangener Zeit. Der amerikanische Historiker, Philosoph und Schriftsteller Will Durand schrieb in seinem Buch »Der Orient, die Wiege der Zivilisation«: Die prachtvollsten antiken Spuren sind die steinernen Treppen, Plateaus und Säulen von Persepolis, die in der gesamten Geschichte der Architektur dieser Welt nicht ihresgleichen haben. An vielen Stellen in Persepolis finden wir also wunderschöne Bildhauereien, die uns die Beziehungen, Gedankenwelt und die Ansichten der Achämenidenkönige und der Menschen vor 2500 Jahren vermitteln. Auf diesen reliefartigen Abbildungen von Taght-e-Jamschid sind immer auch Kiefern und Palmen zu sehen und diese sind Symbol für die kultivierten und immergrünen Gärten Irans. An den Berghängen an der Ostseite des Persepolis-Komplexes finden sich drei riesige, in die Felsen gehauene Grabstätten von Achämenidenkönigen. Die zahlreichen Inschriften in Stein finden wir in Persepolis in drei Sprachen, nämlich Altpersisch, Babylonisch und Elamitisch. Diese informieren uns über die Geschichte der Gebäude und geben uns noch andere Informationen über die damalige Zeit. Im Jahre 1979 wurden die Ruinen von Persepolis in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO aufgenommen. Auch der Welterbekomplex Pasargad gehört zu den historischen Denkmälern aus der Achämenidenzeit in Iran. Dieser Komplex umfasst mehrere Paläste, zwei Pavillons, Wasserspiele im Königsgarten, Verteidigungsanlagen, eine Karawanserei für Reisende sowie die Mausoleen des Achämenidenkönigs Kyros II. Oder der Große um 590 bis 530 v. Chr., der von 559 bis 530 v. Chr. Regierte und dessen Sohnes Kambises II. Um 558 bis 522 vor Christus, der von 530 bis 522 vor Christus regierte. Der Pasargat-Komplex wurde im Jahre 2004 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die erste Achämeniten-Residenzstadt, Pasargat, liegt also im Herzen der südiranischen Provinz Fars und in der Ebene des Flusses Pelwar. Pasargat wurde im 6. Jahrhundert vor Christus von Kyros II., auch der Große genannt, erbaut. Das Hauptgelände hat eine Fläche von 160 Hektar, das durch ein großes natürliches Gebiet eingefasst und geschützt ist. Das bedeutendste Denkmal des Pasargat-Komplexes ist das Mausoleum von Kyros II. Diese Grabstätte wurde von etwa 540 bis 530 vor Christus aus riesigen weißen Kalksteinblöcken, die zum Teil eine Höhe von 7 Metern erreichen, in den damaligen königlichen Gärten errichtet. Außer den von uns hier erwähnten historischen Denkmälern der iranischen Kultur aus vorislamischer Zeit finden sich in der Umgebung von Tacht-e-Jamschid weitere wertvolle historische Spuren aus der Zeit der Sassaniden, Arsakiden und Achämeniden, die wir leider aber nicht alle in diesem Programm vorstellen können. Vielleicht wurde Ihr Interesse ja geweckt, liebe Hörerfreunde, und Sie nehmen sich vor, selbst einmal mit eigenen Augen diese einmaligen historischen Stätten iranischer Kultur zu bewundern und auf den historischen Spuren der Iraner zu wandeln.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Turaj Shabankhani mit dem Titel Bahar Bahar, auf Deutsch Frühling, Frühling.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنای ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود،
خواب و خیال همه بچه ها بود. آخ که چه زود هلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. آخ که چه زود هلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ آب کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟ آب کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟ چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Ein Beruf, liebe Hörerfreunde, ist nicht nur finanziell von Nutzen und notwendig, sondern auch wichtig für die Psyche. Im Islam kommen bei der Debatte um einen geeigneten Lebensstil Arbeit und Anstrengung als notwendige Faktoren des Lebens zur Sprache. Der Mensch kann dank Arbeit und Anstrengung seine körperlichen und geistig-seelischen Bedürfnisse erwidern. Der Mensch muss arbeiten, um überleben zu können. Wertvolle Ziele lassen sich nur durch unermüdlichen Einsatz erreichen. Die verschiedenen Zivilisationen der Menschheit sind das Ergebnis der unermüdlichen Anstrengung von Menschen gewesen, die durch Anwendung der Fähigkeiten, die ihnen Gott mitgab, eine einflussreiche Rolle im Dasein spielen konnten. Die verschiedenen wissenschaftlichen Fortschritte in unserem heutigen Zeitalter gingen aus ihren Anstrengungen hervor. Wenn keiner mehr in einer Gesellschaft arbeitet, wird ihr Untergang einsetzen. Will Durand schreibt in seinem Werk Kulturgeschichte der Menschheit: Arbeiten ist gesund. Die Beschäftigung ist eines der Geheimnisse für die Zufriedenheit des Menschen im Leben. Arbeit und Anstrengungen gehören wie Wasser und Nahrung zu den vitalen und dringenden Notwendigkeiten für das menschliche Leben. Der Mensch ist von sich aus an Arbeit und Anstrengung interessiert. Würden die Menschen nicht ihre Arbeitsfähigkeiten nutzen und würden ihnen alle guten Gaben ohne die geringste Anstrengung zufallen, so wäre ihr Leben dennoch nicht fröhlich und sie würden mit der Zeit ihre Motivation zum Leben verlieren. Imam Sadiq alaihi salam aus dem Hause des erhabenen Propheten des Islams hat veranschaulichend gesagt: Würden die Bedürfnisse der Menschen ohne Arbeit und Anstrengung gedeckt, würde ihr Leben dadurch nicht schön und sie hätten keine Freude daran. Stellt euch vor, jemand sei bei einigen zu Gast und könnte sich eine Zeit lang bei ihnen ausruhen. Dabei wäre für alle Dinge, die er braucht, viel Speisen und Getränke gesorgt und er würde mit allem bedient. Nach einer Weile hätte er die Untätigkeit satt und ihm würde nach Arbeit verlangen, damit er sich beschäftigen kann. Und nun stellt euch vor, wie sich der Mensch fühlen würde, wenn sein ganzes Leben lang für alle seine Bedürfnisse gesorgt wäre. Diesen Worten Imam Sadiqs ist zu entnehmen, dass die Arbeit im Leben nicht nur deswegen wichtig ist, weil der Mensch sich einen Unterhalt verdienen muss, sondern Arbeit verleiht dem Menschen auch innere Zufriedenheit und gibt ihm das Gefühl, nützlich zu sein. Der Mensch hat also, auch wenn er finanziell abgesichert ist, das Bedürfnis zu arbeiten. Die Arbeit hat also sowohl einen äußeren als auch einen inneren Nutzen. Der äußere besteht in dem Erwerb eines Unterhaltes und der Weiterentwicklung und der innere in der Befriedigung des Wunsches nach einer Beschäftigung und danach nützlich zu sein. Dieses Gefühl erweckt Hoffnung im Menschen und Hoffnung ist eines der wichtigsten Dinge für seine Entfaltung. Doch was sollte das Ziel der Beschäftigung des Menschen sein? Arbeitet er nur, um seine materiellen Bedürfnisse zu erwidern und ein besseres Leben zu haben? Nimmt der Mensch Nahrung zu sich, damit er in der Lage ist zu arbeiten, oder arbeitet er, damit er sich bessere Speisen und ein bequemeres Leben leisten kann? Arbeit wird in jeder Gesellschaft von einer bestimmten Denkweise aus betrachtet und eingestuft. Einige sehen die Sache einseitig und für sie ist Arbeit nur dazu da, die irdischen Bedürfnisse des Menschen zu stillen. Aber andere sehen aufgrund ihrer Ideologie in der Arbeit etwas anderes. Wer nicht nur die materielle Seite des Daseins sieht, der sieht Arbeit und Anstrengung in einem größeren Format als nur im materiellen Rahmen. Er sieht die Arbeit im Zusammenhang mit den hohen Zielen des Lebens. Der gläubige Mensch verfolgt im Sinne des Islams bei allem ein hohes Ziel. Ihm geht es im Leben darum, Gott zu dienen und seinen Weisungen zu folgen. Dank dieser Dienstbarkeit erreicht er immaterielle und seelisch-geistige Vervollkommnungen. Die Nutzung der irdischen Dinge, darunter auch der wirtschaftlichen Bestätigung, sind daher auch so weit von Bedeutung, wie sie den Weg zur Vervollkommnung des Menschen ebnen. Die Rechtsordnung und Moral im Islam ist eine Summe von Regeln, welche den gläubigen Menschen in Richtung dieses wertvollen Zieles lenkt.
Beim islamischen Denken sind es die Überzeugungen des Menschen, die seine wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten im Leben lenken. Daher ist das Thema der Wirtschaft im Islam wie andere Themen eng mit dem Thema Glauben und Moral verknüpft. Und so kommt es, dass Arbeit und Anstrengung mit der Immaterialität verschmelzen. Es gilt als eine Form des Gradienens, wenn jemand für sein irdisches Wohl und um sich und seine Familie zu versorgen Anstrengungen unternimmt und dabei Gottes moralischen Anweisungen folgen möchte. Arbeit in dieser Form wird von Gott auch im Jenseits belohnt. Islamisch gesehen soll der Mensch im Bereich der Wirtschaft moralische Grundsätze bei seinen Tätigkeiten beachten. Seine Tätigkeiten sind nicht den Wünschen der Triebseele unterworfen, sondern seine Triebe werden von den Grundsätzen der religiösen Morallehre kontrolliert. Ein Muslim will nicht nur selber die Segnungen Gottes nutzen, sondern auch dafür sorgen, dass die anderen so gut wie möglich in deren Genuss kommen. Er macht sich die göttlichen Gaben auf geeignete Weise zu nutzen und setzt materiellen Besitz und Kapital dafür ein, sich selber zu vervollkommnen und zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Der Heilige Koran hat in vielen Versen an die zahlreichen Möglichkeiten und Ressourcen auf der Erde erinnert und den Menschen angespornt, die Erde zu kultivieren und für seinen Unterhalt zu sorgen. Dies ist nur durch Arbeit möglich. Einige haben die islamischen Lehren falsch gedeutet und gedacht, dass Arbeit und wirtschaftliche Tätigkeit nicht mit der Religiosität vereinbart wären. Sie denken, wenn jemand einer Arbeit nachgeht und auf diese Weise etwas erwirbt, würde er das weltliche Leben und das Sein nicht mit der Gottesfürchtigkeit und dem Glauben vereinbart. Aber der Islam lehrt, dass gottesfürchtige Enthaltsamkeit darin besteht, dass der Mensch nicht die Äußerlichkeiten der Welt liebt. Er lehrt, dass der Mensch berechtigt ist, die Segensgaben Gottes zu nutzen. Allerdings ist es besser, dass er diese Möglichkeiten als Mittel dafür die Erzielung moralischer und seelischer Vollkommenheit und für das Gottdienen nutzt. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause sind aufgrund dieser Denkweise alle einer Arbeit nachgegangen. Es wird berichtet, dass Muhammad ibn Munkadir, der als frommer Asket galt, an dem Acker vorbeikam, auf dem Imam Baqir a.s. gerade in der Sommerhitze arbeitete. Muhammad ging auf den Imam, dem die Anstrengung den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte, zu und grüßte. Der Imam erwiderte seinen Gruß. Da sagte Muhammad ibn Munkadir zu ihm: Geziemt es sich, dass jemand wie ihr auf der Suche nach dem Weltlichen diese Anstrengungen unternimmt? Wie werdet ihr Gott begegnen, wenn euch in diesem Zustand der Tod ereilt? Imam Baqir a.s. unterbrach kurz die Arbeit und setzte sich an eine Mauer. Dann sagte er: Wenn in diesem Zustand die Zeit für meinen Tod gekommen ist, werde ich mich sehr freuen, weil ich im Zustand des Gottdienens die Welt verlassen habe. Wenn ich mir keine Mühe geben und nicht arbeiten würde, müsste ich meine Hand vor dir und anderen wie dir ausstrecken. Da bereute Muhammad ibn Munkadir seine Worte und sagte: Ich wollte dich mahnen, aber du warst es, der mir einen guten Rat gegeben hast. We'll be right back.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.